Gutes Recruiting und Bauchgefühl vertragen sich nicht. Professionelles Recruiting ist angewandte Psychologie und auch eine Frage der Haltung. Wer verstehen will, wie man geeignete Menschen findet, ist richtig bei Recruiting Basics mit Stefan Berndt, Bastian Stolz und Arthur Reich. Bei Basics schlau machen.
Herzlich willkommen zur ersten Interviewfolge in Staffel 3 von Recruiting Basics. Unser heutiger Gast ist selbst erfahrener Podcaster und wer schon mal eine Folge zielgruppengerecht gehört hat, der weiß, ohne Lachen geht's bei ihm nicht. Doch hinter dem breiten Lächeln, dem unverwechselbaren bayerischen Akzent und den 1,97 Meter Körpergröße steckt niemand anderes als die Active Sourcing-Koryphäe im deutschsprachigen Raum. Gut, sagen wir im süddeutschen Raum. Na gut, sagen wir im näheren Umkreis von Ingolstadt. Jedenfalls war er irgendwann so gut im Active Sourcing, dass er eine eigene Firma gegründet hat, die heute unter dem total selbsterklärenden Namen Die Grüne 3 dafür sorgt, dass dank der richtigen Strings die richtigen Menschen gefunden werden. Mit wem könnten wir also besser in unser Thema Auftragsklärung starten als mit Jan, the Sourcing Machine, Havlicek?
Stell dir vor, du fängst an zu suchen, ohne genau zu wissen, wonach eigentlich. Klingt irgendwie absurd, passiert aber täglich im Recruiting. Der Hiring Manager sagt, oh, wir brauchen jemanden fürs Backend, ja, lass mal loslegen und dann geht's los. Aber oft ja, keine gemeinsamen Fragen, kein Bild von der Stelle, keine Absprache. Und das Ergebnis ist dann, du kriegst Kandidaten irgendwie, ja, vielleicht auch viele, ja, je nach Stelle, aber eben vielleicht keine, die passen. Ja, du hast dann einen frustrierten Fachbereich, frustrierte Hiring Manager, die sagen, passt ja alles gar nicht, ich wollte eigentlich was ganz was anderes. Und ein Recruiter, der sich dann fragt, ja, okay, warum hat das jetzt schon wieder nicht geklappt? Die Lösung, super simpel, heißt Auftragsklärung. Und die ist tatsächlich simpler, als viele denken. Und deswegen ist meine erste Frage gleich mal an dich, lieber Jan. Du sourcest ja auch für externe Kunden. Was passiert, wenn du ohne vernünftige Auftragsklärung loslegst?
Auf gut Bayerisch, dann passiert irgendwie irgendwas. ich komme ja aus der Ecke Active Sourcing, deswegen dann laufen schon mal die drei Schritte ganz, ganz schlecht im Sourcing, die für mich eigentlich elementar sind. Schon mal, sage ich mal, so die Grundlage zu legen, dass ich weiß, in welche Richtung ich eigentlich loslaufe. Dann in der Suche auch wirklich passende KandidatInnen zu identifizieren, sprechen wir sicherlich gleich nochmal drüber. Und was ja für uns auch nochmal elementar wichtig ist, auch in der Ansprache wirklich einen Mehrwert zu liefern, also wirklich zu gewinnen und zu begeistern, sage ich ja da auch dazu. Dann habe ich in den drei Punkten schon mal eigentlich keinen guten Start und im schlimmsten Fall mache ich zwei Sprints. Ja, das ist mein Sourcing läuft so ein bisschen in einem agilen. Ich mache gerade so Gänsefüßchen, weil es jetzt nicht wirklich agil ist, aber wir machen das in so einer Sprintmethodik. Und dann hast halt schon mal zwei Sprints für Umlau gearbeitet. Nichtsdestotrotz, ich muss eins mit dazu sagen, wir arbeiten für Kunden. Manchmal müssen wir das tun, damit der Kunde dann auch mal weiß, in welche Richtung wir dann später gehen müssen. Manchmal muss man den sauren Apfel beißen, das ist leider so. Und ich muss dann vielleicht auch mal drei oder vier Richtungen, Routen, sage ich da dazu, manchmal präsentieren. Das ist auch, wenn man einen Fachbereich hat oder einen Kunden, der nicht wirklich weiß, wo er hin will, dann ist das manchmal der Weg der Wahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach mal vier Wege zu gehen und dann zu sagen, okay, welche zwei schließen wir schon mal aus, weil er vielleicht besser sagen kann, was es nicht ist, als was es ist. Deswegen, das ist mal die doch nicht ganz so kurze Antwort auf deine Frage.
Ja, aber es ist auf jeden Fall, also mir sind zwei Dinge hängen geblieben, gewinnen und begeistern, ja, bei Kandidatinnen und Kandidaten ist, glaube ich, was viele unterschätzen, aber auch ein cooler Take zu sagen, hey, wir tasten uns halt einfach ran, indem wir so ein bisschen Trial and Error im Endeffekt machen. Aber wenn wir jetzt von der Auftragsklärung so grundsätzlich sprechen, vielleicht noch eine kurze Definition auch von dir, was genau ist Auftragsklärung für dich und was ist es nicht?
Für mich ist es mal so, die Grundlage zu haben, damit ich wirklich ein Zielbild vor Augen habe, dass ich wirklich weiß, wen suche ich sowohl fachlich als auch menschlich, als auch in diese Rolle rein. Also welche Aufgabe soll der oder diejenige in der Position dann erfüllen und welche vielleicht Rolle nimmt er in der Position dann nochmal mit ein? Weil das ist nochmal für mich was anderes. Das ist ja auch etwas, wir suchen gerade selber für uns, dadurch laufen wir den Prozess ja auch. Und da sieht man auch wieder, wir schauen nicht nur auf die fachlichen und auf die persönlichen Skills, sondern wir schauen auch, wer könnte diese Rolle, die unabhängig von der Stellenanforderung ja nochmal ist. Ja, das ist noch was anderes. Das würde ich sagen, wer kann diese Rolle dann auch nochmal einnehmen? Und das gibt eine Auftragsklärung, sollte das so gut wie möglich vorgeben, damit ich dann auch wirklich losrennen kann, ohne viel Zeit zu verlieren. Stefan.
Jan, du bist tatsächlich viel mit externen Kunden auch unterwegs und du hast ja eine wirklich sehr vielfältige Erfahrung und in der Praxis super viele Dinge schon gesehen. Kannst du überschlagen, wie viele Kunden auf dich zugehen und sagen, guck mal Jan, ich habe hier die perfekte Auftragsklärung, ich habe hier das perfekte Anforderungsprofil. Passiert das oder ist es eher 99% andersrum, dass die Leute ihr Problem gar nicht verstanden haben?
Ich würde 99% sagen, sondern es hat sich auch gebessert, muss ich sagen. Jetzt bin ich ja seit 2011 in dem Spiel mit dabei. Das heißt, es sind schon ein paar Jährchen. Und es hat sich slow but steady hat sich schon verbessert. Aber der überwiegende Teil, und dann ist auch das, wo ich meine Mannschaft, also meine KollegInnen, auch immer wieder abholen muss. Wir arbeiten natürlich mit denen zusammen, die es nicht ganz einfach haben. Wenn alles perfekt laufen würde, kommt man nicht zum Dienstleister. Ja, also in sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Deswegen ist es schon eher so 90%. Sind nicht optimal vorbereitet. Aber das erwarte ich ja auch gar nicht. Die erwarten ja auch von mir eine Dienstleistung, eine Partnerschaft. Das ist auch etwas, was wir uns ganz hart auf die Füße schreiben. Nee, nicht auf die Füße schreiben. Wie sagt man? Geil, nee.
Auf die Füße schreiben, ist gut. Fahnen, ich glaube Fahnen.
Die Fahne, oder? Fast die richtige Richtung. Was wir uns auf die Fahne schreiben, dass wir sagen, ja, wir begleiten euch dann auch. Ja, und da gehört das Thema Auftragsklärung und was für uns da viel daneben steht mittlerweile und das ist vielleicht ein so ein Recruiting-Basics-Tipp, das hat ganz viel mit Erwartungsmanagement zu tun. Also für mich ist Auftragsklärung mittlerweile sehr viel Erwartungsmanagement. Wir kommen mit vielen Zahlen, Daten und Fakten rein, um dem Kunden auch zu sagen, schau mal, das kann jetzt in die Richtung, es wird in die Richtung gehen. Wenn wir da was machen, dann bedeutet das das. Und das ist halt, das ist mit an die Hand nehmen, begleiten, auch mal unangenehm zu sein, findet für mich schon in der Auftragsklärung statt. Das ist natürlich so in dem Verhältnis, in dem wir sind, manchmal nicht ganz einfach, weil man schon am Anfang so ein bisschen den Finger in die Wunde legt, aber nur so kann das Projekt erfolgreich werden.
Ja, du sagst da was ganz Wichtiges, auch dieses Unbequemwerden, und das bringt mich eigentlich auch zur nächsten Frage, weil ich mich eben oft selber auch frage, hey, warum sind denn die Auftragsklärungen, auch die internen, vielleicht oft gar nicht so gut, ja, oder gar nicht vorhanden? Warum überspringen Recruiter den Schritt vielleicht so oft oder warum wird es nicht ordentlich gemacht? Ist es Zeitmangel? Ist es Unwissen? Liegt es am Verhältnis zum Fachbereich? Ist es eben dieses, ich möchte aber nicht unbequem werden, ja, was du gerade erwähnt hast? Also was glaubst du, woran liegt es, dass dieser eigentlich so essentielle Schritt im Auswahlprozess so stiefmütterlich behandelt wird?
Also erstmal glaube ich, dass es fast alles von dem ist, was du angesprochen hast. Es macht halt nicht wirklich Spaß, da so in die Tiefe zu gehen, auch zu bohren, sich auch, und jetzt ist schon ein wichtiger Teil, sich auch wirklich gut darauf vorzubereiten. Keiner hat doch richtig Bock, sich darauf vorzubereiten. Und ich finde gerade diese Vorbereitung ist das Nonplusultra. Das ist zum Beispiel auch etwas, was wir gerade wenn wir von KI sprechen, dann lassen wir uns da dabei unterstützen. Wir ersetzen es nicht, aber wir lassen es ersetzen, dass du dir auch ein Bild vorab machst, dass du das Thema schon mal vorbereitet, dass dann der Mensch noch mal drüber gehen kann und sagen, jo, passt nicht, dann muss ich das noch mit reinnehmen, dann nehme ich das noch mit raus. So, deswegen, ich glaube, es ist dieses wirklich by heart da was tun zu müssen, seinen Kopf ein bisschen anzustrecken, in die Ecke zu denken. Und jetzt habe ich ja ganz, ganz, ganz viele Auftragsklärungsgespräche. Ich komme so hart aus diesem Thema Softwareentwicklungsrekrutierung. Da musst du dich halt einfach reinarbeiten. Ja, da ist auch nicht jede Stelle gleich. Da musst du dir wirklich Gedanken dazu machen, kannst dann schon mal 2, 3 Referenzprojekte mit hernehmen und kannst dir überlegen, ist es das eine oder ist das andere? Und kannst dann schon da davon ableiten. Aber es ist halt einfach wirklich Arbeit. Und ein Satz, den du ja gesagt hast, der da immer mit dazu gehört, nicht jeder hat auch die Rahmenbedingungen dafür, das zu tun. Ja, wenn du 35 oder 55 offene Stellen hast, dann wird es natürlich schwer. Dann muss aber auch das Unternehmen vielleicht drüber nachdenken, Rahmenbedingungen zu stellen und sei es dann auch die Fachbereiche für Hiring Manager besser auszubilden oder ihnen auch ganz klare Anweisungen zu geben, dass dann das Recruiting auch entlastet ist. Aber das ist in den meisten Fällen halt nicht der Fall.
Ja, und dann kommt irgendwann tatsächlich auch dann ihr ins Spiel beispielsweise, ja. Was würdest du sagen?
Die Bösen, die das dann halt dann machen.
Ja. So. Ist es so. Aber vielleicht manchmal ja auch gar nicht so schlecht ist, dann eben aus dieser externen Perspektive herauszumachen, weil man dann ja intern vielleicht keine, was auch immer erzeugt. Ja. Aber wenn wir gerade schon bei intern versus extern sind, macht es aus deiner Sicht einen Unterschied für die Auftragsklärung, ob ich jetzt intern oder extern bin oder sind die Grundfehler, sage ich mal, dieselben?
Ich glaube, es macht eigentlich nur den Unterschied, bei uns bezahlst du nochmal Geld dafür und du siehst es nochmal ganz anders. Das ist halt, das ist so. Und dann manchmal ist es wirklich so, wenn der Fachbereich dafür bezahlt, dann nimmt er sich auch die Zeit. Aber die sind trotzdem genauso hart zu uns natürlich. Wir müssen uns das genauso erarbeiten, glaube ich, wie wenn es der Interne wäre. Von daher, wir müssen manchmal so ein bisschen noch die extra Meile gehen, weil wir natürlich manchmal nicht so tief intern drin sind wie die RecruiterInnen. Deswegen, das ist manchmal so ein bisschen die extra Meile. Aber grundsätzlich, glaube ich, soll es nicht anders ablaufen, außer dass für uns manchmal eben dieser eine Baustein, sich mit dem Unternehmen oder mit der bestimmten Bereich oder Abteilung nochmal tiefer zu beschäftigen, das ist natürlich für uns nochmal ein bisschen tiefer. Aber ansonsten die anderen Bausteine, sag ich mal, Stellenanalyse oder Arbeitsmarktanalyse oder Zielgruppenanalyse, die gehört für uns da ja genauso dazu.
Wir reden hier im Podcast ja ständig über Struktur im Recruiting. Sind wir mal ehrlich, Interviews oder Assessment Center enden oft in endlosen Diskussionen. Wer bei wem das beste Bauchgefühl hatte? Genau hier kommt Ablysia ins Spiel. Die Software macht Schluss mit dem Chaos. Sie führt euch digital durch den Prozess und sorgt für valide, vergleichbare Ergebnisse, direkt auf Knopfdruck. Das Produkt hat uns echt überzeugt, weil es in der Personalauswahl Ressourcen spart und den Prozess verbessert. Schaut euch das mal auf ablysia.de/basics an.
Ja, Stichwort in die Tiefe gehen. Lass uns da gleich mal reinsteigen. Wenn du jetzt ein Briefing, ja, nennen wir es mal Briefing in dem Fall, Auftragsklärung mit einem Fachbereich hast, welche Fragen müssen auf jeden Fall beantwortet sein, bevor du anfängst zu suchen? Also auch hier wieder, was sind die Basics, die auf jeden Fall drin sein müssen?
Das Lustige ist, kann ich da ein bisschen erzählen, wie wir es machen. Und vielleicht, wie es ich in den letzten 15 Jahren gemacht habe. Unser Auftragsklärungsprozess läuft auch mehrstufig ab. Wir haben auch so den klassisch vorneweg, ich nenne es asynchron, dass ich den Leuten, das kann ein Word-Dokument, das kann eine Excel sein, das kann irgendein fancy Tool sein. Wir machen es halt, weil wir in Teams leben, über ein Forms-Dokument, an dem sowohl der Recruiter für uns als auch der Fachbereich und früher haben wir auch noch jemanden aus dem Team Fragen gestellt. Sag ich mal, diese Zielgruppen, das haben wir asynchron eingeholt und erst wenn wir die Informationen hatten und dann quasi unsere externe Analyse mit dazu genommen haben, dann sind wir ins 1-1-Gespräch mit den Leuten gegangen. Das war so die oder ist die Mehrstufigkeit, die wir auch heute noch machen. Jetzt merkt man schon, das ist schon mit Aufwand verbunden, aber nochmal, wir kommen meistens dazu, wenn es halt wirklich spitz auf Knopf ist. So, und da gibt es mehrere große Bausteine, die wir dann abfragen. Das ist so zu grob Unternehmen, grob zum Markt, zur Stelle und da bei der Stelle dann nochmal so, sage ich mal, fachlich, aber auch menschlich, persönlich und dann eben auch das Thema Rolle. Das sind so die großen Bausteine, die wir da abfragen. Ich liebe es aber immer einfach. Ich bin dann auch ein Freund. Das fasse ich zusammen und dann in so einem Gespräch, je nachdem, wie viel Zeit man hat und wem man auch gegenüber hat, ja, wer auch dann der Hiring Manager ist. Ich habe es und liebe es heute auch noch, gerade wenn es technische Stellen sind. Ich habe ein Mindmap-Tool dabei und ich male mit dem Fachbereich ein Mindmap auf. Ich habe früher nur in Mindmaps gearbeitet und wenn es so war, dass ich wirklich mein Flipchart mit in den Raum gerollt habe und dann haben wir uns das hingeklebt und habe ich in der Mitte quasi die Position hingemalt und habe ich ihm gesagt, du, jetzt erklär mir mal nochmal fachlich, ja, Softwareentwickler, Backend, wie dröselt sich denn das jetzt auf? Du hast mir irgendwas von Datenbanken erzählt, du hast mir irgendwas von Programmiersprachen und du hast mir irgendwas von Frameworks erzählt. Ordne mir das doch mal in der Mindmap ein. Und dann haben wir das da so gemeinsam hingemalt. Und das ganz Gleiche habe ich dann auf der anderen Seite nochmal. Und wen sucht man da persönlich? Kannst du mir nochmal sagen, was sind so die drei großen Überpunkte, die du da persönlich suchst? Und dann, wisst ihr, die Äste nach hinten, die haben dann immer mehr Richtung. Und wie fragen wir das oder wie prüfen wir das dann ab? An welchen Kriterien? Und wie fragen wir es dann ab? Also das hat sich auch bei mir über die Jahre erst entwickelt, das auch so zu machen. So habe ich das dann immer versucht, ein bisschen aufzudröseln. Und jetzt kommt's. Ich war und bin ja ein Kind des Active Sourcings. Dieses Mindmap hat dann eigentlich schon so eine super geile Suchstrategie für mich vorgegeben. Weil so diese Ästelungen nach hinter, die konntest du dann ja auch schon immer so ein bisschen als Ohrkriterium sehen, ja, oder ich kann dann sagen, den einen Ast verbinde ich mit dem nächsten, und umso spezieller es nach hinten geht, Basti schaut gerade so ein bisschen, umso spezieller kann ich es dann quasi, oder umso einfacher kann ich es dann in meine Suche mit einbauen, und dann lasse ich immer untereinander quasi manche Äste wegfallen, weil das war dann auch so eine harte Frage, die ich gestellt habe. Und jetzt schau dir mal diesen linken Bereich unserer Mindmap ab. Was davon könntest du jetzt weglassen? Ja, also was ist so ein harter Skill, wo du sagst, ja, in die Richtung, weil die malen dir natürlich erstmal jemanden auf, der perfekt ist. Ja, und ich habe mich immer so vorbereitet, ich habe mir auch immer drei Referenzprofile aus dem Team genommen, ich habe hart für die High-Level-Softwareentwicklung, das war halt so ein Bereich bei uns im Unternehmen, rekrutiert, und ich habe immer drei Jungs mir vorher angeschaut, also ihren Lebenslauf, und habe dann immer so ein bisschen geschaut, malt der mir, wenn der nochmal so jemanden sucht, dieses Level auf oder dieses Profil auf, oder fängt der jetzt an, irgendwo zu halluzinieren, würde man jetzt ja sagen, in der KI. Dann habe ich immer gesagt, du, jetzt hast du mir ja vorhin auch gesagt, du würdest nochmal den Martin suchen. Bei Martin fehlen eigentlich zwei dieser Äste im Lebenslauf, die hat er sich ja erst bei dir erarbeitet. Können wir die auch weglassen oder müssen die unbedingt sein? So bin ich da rangegangen, wisst ihr, wie ich meine? Und da haben wir immer darüber diskutiert, haben hin und weg gestrichen, und da haben sich immer so ein paar Fragen für mich ergeben, eben wie, wen aus deinem Team würdest du ganz gerne verdoppeln? Da habe ich mir so ein Spiegelprofil draus gemacht. Wenn er das nicht konnte, hatte ich manchmal so blanko LinkedIn-Profile oder damals noch Xing-Profile dabei. Habe ich mir ein PowerPoint gebaut und habe gesagt, lass uns doch mal so ein Xing-Profil miteinander ausfüllen. Halt aus der Perspektive, weil ich das suchen musste später. Und da hat der mir halt dann ausgefüllt, was bei Ich biete drin steht, was bei Ich suche drin steht, was bei Arbeitgebern drin steht. Und ich habe das wirklich peu à peu ausfüllen lassen. Ich sagte so, und was waren die letzten drei Stationen? Bei welchen Arbeitgebern war das? Warum ist es jetzt wichtig, dass der bei dem war? Warum ist es wichtig, dass der da gearbeitet hat? Und ja, das hat dann aber auch echt Zeit gekostet natürlich.
Das glaube ich schon, natürlich. Alles gut. Ich fand das also deswegen super spannend, weil gerade auch so in der Diagnostik-Bubble spricht man ganz oft auch davon, hey, wie machen wir denn dieses Anforderungsanalyse-Ding irgendwie mal ein bisschen sexy? Ja, weil das ist einfach per se wirklich absolut alles andere als sexy. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, zu sagen, hey, lass es doch mal optisch anders darstellen, lass mal eine Mindmap draus machen zum Beispiel, ja, das ergibt bei mir tatsächlich gerade ein echt cooles Bild und kann eventuell eine gute Möglichkeit sein, wie man eben sowas nochmal einfach anders darstellt, aber trotzdem am Ende zum gleichen Ergebnis kommt. Und du hast meine nächste Frage im Endeffekt eigentlich schon mit beantwortet, nämlich wie man auch trennt, ja, zwischen Must-Haves und Nice-to-Haves, weil ja der Klassiker ist ja, Hiring Manager kommt mit so einer Bibel, ja, mit 895 Seiten daher und sagt, das müssen die Leute alles können. Und auch ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast und den ich gerne nochmal kurz hinterfragen würde, in der zweiten Bibel steht dann eben drin, und so ist Martin, ja, und genau den Martin brauche ich nochmal. Wie stark challengest du das dann aber auch zu sagen, hey, aber ist Martin wirklich das, was du brauchst, oder brauchst du vielleicht eher Jessica in Zukunft? Weißt du, was ich meine? Also oder das, wenn der Kunde zu dir kommt und sagt, ich brauche Martin, dann ist für dich klar, okay, ich suche Martin.
Da ist halt dann wahrscheinlich eher so die Frage, also kannst du es wirklich an etwas Konkretem festmachen, warum es nochmal der Martin ist. Ja, also hat der, wenn du an das letzte Projekt denkst, was der Martin, wo der Martin, und lustigerweise waren da zwei Martins dann damals in dem Team, wo ich gearbeitet habe, wenn du da an die Martins oder an den Olli oder an wen auch immer denkst, warum ist der Martin da in dem Projekt quasi nochmal der, den du verdoppeln wollen würdest? Liegt's an seinen fachlichen Skills? Liegt's wirklich nochmal an irgendwas, was man aus der Person irgendwie rausnehmen kann? Oder so musste ich auch wirklich lernen. Da musste ich auch reinwachsen. Das ist nichts, was ich in den ersten 3 Jahren richtig gut konnte, sondern brauchst auch so einen Gesamtüberblick, wie Teams dann funktionieren. Mir hat es dann immer wieder geholfen, auch im Team zu sitzen und so diese Teamdynamik auch wahrzunehmen. Ich habe dann immer in der Abteilung auch immer ein paar Wochen verbracht, für die ich rekrutiert habe. Ist halt auch nur gegangen, weil wir auf dem gleichen Gebäude alle gesessen sind und weiß jetzt vielleicht, da denke ich an dich, Basti, kein Job ist, wo ich den ganzen Tag draußen unterwegs sein muss oder sonst irgendwas. Da konnte ich halt, ich konnte bei den Hardware-Entwicklern drin sitzen und konnte halt zuhören, was die da so treiben. Und dann kriegt man schon ein Gespür dafür, wie so das Team ist. Muss es dann aber schon auch hart hinterfragen, nicht nur aus Bauchgefühl raus sagen, ich glaube, der Martin ist der, weil der Lustigste ist, so ungefähr. Deswegen, das war echt durch gutes Nachfragen, warum der Martin jetzt, ja, bringt er fachlich das meiste mit, wenn ja, in welchem Bereich, wie hat sich das im Projekt geäußert, ja, oder hat der Martin halt einfach 10 Stunden in der Woche mehr reingehängt, das macht ihn ja jetzt nicht vielleicht unbedingt fachlich besser, sondern hat er einfach andere Rahmenbedingungen gehabt und hat er mehr ins Projekt reingesteckt, so, ja, deswegen, ich hoffe, das beantwortet deine Frage, habe aber noch einen Punkt zur Darstellung, Basti.
Ja, gerne, dann hau raus den Punkt.
Ich habe schon mehr dazu gesehen. Ich meine, sexy ist jetzt Mindmap, glaubt nicht, aber sie macht es deswegen sexy, weil ich schnell dafür ableiten kann. Weißt du, ich meine, das ist das mit diesen Ästeln und ich verstehe es sehr schnell. Und da war es wichtig, wir haben uns dann zu bestimmten Rollen auch dann immer solche Mindmaps gemacht und ich konnte die Mindmap ins nächste Gespräch schon mitnehmen, weil es hört sich echt nach viel Aufwand an, aber wir haben dann wirklich für bestimmte Rollen, für bestimmte Skills und bestimmte Methoden haben wir uns solche Mindmaps aufgebaut. Das war dann wirklich irgendwann wie so ein Katalog, den wir da hatten und wir haben da so ein kostenloses Tool genutzt und ich konnte dann schon immer hingehen und konnte, wenn ich jetzt so ein Skill-Mindmap hatte zum Beispiel, konnte ich sagen, wenn du jetzt von dem Skill sprichst, biegst du da in den Ast oder in den Ast ab und mit welcher Methode verbindest du das eigentlich? Dann verbinde ich das da damit und ich würde den Kollegen da rein verorten und das war für mich auch immer eine gute Challenge. Habe ich die Stelle und habe ich das, was er mir vorab quasi ausgefüllt hat, selbst gut verstanden, weil dann kann ich auch wirklich gut auf die Suche gehen. Und jetzt kommt's, dann kann ich natürlich in der Ansprache auch nochmal ganz anders agieren, weil ich dann viel tiefgerichteter schreiben kann. Und wenn ich sehe, der hat die Methode, aber den Skill nicht, dann spreche ich dieses Profil genau scharf darauf an. Dann sage ich, hey Stefan, schau mal, ich sehe, du bist im IT-Bereich, im Recruiting unterwegs, aber ich habe noch nichts von Active Sourcing gelesen. Ich vermute einfach mal auf Grundlage deiner Rahmenbedingungen, du wirst schon mal mit Active Sourcing in Berührung gekommen sein. Habe ich recht? Und dann, das ist doch eine ganz andere Art und Weise zu gewinnen, zu begeistern. Und deswegen ist für mich dieses Auftragsklärung war immer so der Grundstein dafür, später auch eine gute Arbeit zu machen. So, und jetzt, ich bin bei der Darstellung abgebogen, Mindmap nicht wirklich sexy. Ich habe auch alles schon gesehen, die Sarah Böning zum Beispiel ist auch super spannend. Die arbeitet immer mit so einem Haus mit so einer Hausdarstellung. Die baut quasi ein Haus auf. Auch mega geil. So, und da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Dinge. Es muss erstmal zu einem selbst, zum Unternehmen, aber vielleicht auch zu den Positionen gut passen, die man da hat, dass man da drin arbeiten kann. Ich habe halt irgendwann 2012 mit diesen Mindmaps angefangen und habe es jetzt auch bei uns etabliert.
Also super spannend. Nochmal der auch mit dem Haus, ja, ist auch wieder eine andere Darstellungsweise, aber auch was du gerade zum Thema Verständnis der Stelle und so weiter auch gesagt hast und zur Ansprache. Wir sind jetzt hier stark im Active Sourcing unterwegs gewesen. Ich denke mir aber gleichzeitig, alles gut, weil wenn du das Ganze jetzt, diese Erkenntnisse, die du gewinnst, ja, aus diesen Terminen, in deine Stellenanzeige packst, ja, die quasi im Endeffekt dein Passive Sourcing ist, ja, dann ist ja auch schon viel gewonnen, ja. Also von daher an alle, die jetzt wirklich nur Recruiting machen im Sinne von ich schalte Stellenanzeigen, ja, auch da sind es absolut relevante Informationen. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage in die Richtung Rahmenbedingungen, ja, weil das ist ja schon was, ich sag mal, ja, Gehalt, ja, Homeoffice, ja, Teamkultur und so weiter. Dinge, die jetzt der Fachbereich vielleicht manchmal eher so unkonkret macht, ja, und sagt, ja, Gehalt ist wettbewerbsfähig, ja, und Homeoffice ist möglich, ja. Wie kitzelst du das raus, dass du da möglichst vorbereitet bist, auch auf Rückfragen von Kandidatinnen?
Wir legen nicht los, bevor wir die Information nicht haben.
Also Information bedeutet für dich konkretes Gehalt, konkrete Prozentzahl an Remote und so weiter. Also
genau, also beim Gehalt zumindest eine Spanne, dass ich mir sagen lassen kann, warum und warum das untere und wo das obere Ende. Und dann kommt, das Lustige ist, letzte Woche war ich auch erst in einem Auftragsklärungsgespräch mit einem Kunden mit dabei gesessen. Gehaltsspanne war, ich glaube, 65 bis 80.000. Wenn aber der Richtige kommt, bin ich schon auch bereit, 110 zu zahlen. Ist dann immer so ein Nebensatz, der Film. Aber
der Klassiker.
Nicht mit rein, nicht. Also da kommt dann schon immer so, aber ich schreibe es nicht mit rein, weil ich dann sage, ja, cool. Aber gibt ja mir auch für die Suche erstmal, lässt mich schon einschätzen, weil dann kannst du es auch immer wieder bei den Skills auch so ein bisschen challengen und bei den Erfahrungen, dass du sagst, ja, wenn einer die 5 Jahre mitbringt, dann wird er wahrscheinlich aber auch am oberen Ende sein. Ja, dann wird er am oberen Ende sein. Und dann, das ist ja das, was ich auch immer mit den Routen versuche zu sagen, dann kannst du ja schon mal 2, 3 Suchen machen, dann suchst du am unteren und am oberen Ende, telefonierst mit den Leuten, ordnest es ein, dann kannst du aber auch deinem Fachbereich 3 Profile hinlegen, wo du sagst, der ist dort, weil, und der ist dort, weil. Wo macht man weiter? Und dann kannst du diese eine Route natürlich auch weitergehen, wenn du merkst, da schlägt er mehr an. So, deswegen, wir fragen das hart nach. Das wird schon in diesem asynchronen Forms abgefragt. Das ist ein Pflichtfeld. Ja, und wenn dann wettbewerbsfähig drinsteht, dann kriegt er von mir eine Zahl, die wettbewerbsfähig ist im nächsten Termin. Dann sage ich, cool, der ist wettbewerbsfähig reingeschrieben. Ich habe mir den Entgeltatlas der Bundesagentur angeschaut. Ich habe mir die Trendenszahl dazu angeschaut und wir haben KI. Und jetzt kommt's, das ist da, wo ich ja vorhin gesagt habe, da lassen wir uns mittlerweile von KI unterstützen. Diese Quellen zapfen wir mittlerweile quasi über einen Agent bei Langdog an und ich lasse mir das zusammenfahren. Und das vierte ist, glaube ich, noch Kununu, wo wir die Zahlen mit rausziehen. Und dann haben wir da so einen schönen Mittelwert und mit dem gehe ich dann ins Gespräch und sage, du schreibst wettbewerbsfähig rein, Basti, das sind bei mir hier bei diesem Senior Recruiter 56.000. Da sind wir d'accord, oder? Wenn es wettbewerbsfähig ist. Wenn der dann sagt, ja, nee, das liegt bei 39, dann sage ich, okay, bei 39 werden wir liegen, dann müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, weil das ist dann in der Region München nicht wettbewerbsfähig. Wo packen wir die Geschichte jetzt quasi an?
Ich finde das ähnlich wie mit den Anforderungen, so einen bunten Blumenstrauß aufmachen und beim Gehalt ist dann so, ja, also wenn er es für 45 macht, wäre natürlich super, aber wenn er richtig, richtig, richtig gut ist, dann zahle ich auch 90, ja, so. Yeah. Und du denkst, ja, okay.
Yeah. Aber da stelle ich die Leute mittlerweile auch so ein bisschen, also das ist ja auch unternehmerisch wichtig, das habe ich aber auch erst über die letzten Jahre gelernt, da kannst du ja dann schon tief nachfragen und sagen, was macht es denn mit deinem Gehaltsgefüge im Team? Also das muss man sich ja, also pflanzt man ja dann was rein und dann, das passt ja auch nicht, da holt sich der Fachbereich ja nur Ärger mit rein. Also von dem her müssen wir schon, kann man schon einmal sagen, jetzt geh mal nochmal in dich und rein theoretisch muss das ja, da müsste ja auch unsere Kernkompetenz drin liegen, zu sagen, mein Freund, jetzt schau dir mal dein Teamgefüge an, das passt eigentlich gar nicht mit rein, außer wir ziehen alle anderen nach. Ja, ist das ja dann, wäre dann irgendwann die logische Konsequenz, dass du sagst, du, da müssen wir nochmal was anpassen. Ansonsten rennen wir in den nächsten 6 Monaten wahrscheinlich nochmal 3 aus dem Team weg. Für mich cool, habe ich wieder Arbeit, aber so unternehmerisch ist das vielleicht jetzt nicht gerade die richtige Entscheidung.
Absolut. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Entgeltatlas der Bundesagentur. Dann habt ihr eine Möglichkeit, über KI entsprechend auf Gehaltsdaten zuzugreifen. Trendence und Kununu.
Genau. Genau die 4 Quellen ziehen wir da. Lass uns das aufdröseln und machen dann so einen Median draus. Genau.
Naja. Ja, von daher Top-Tipp an alle, probiert's doch mal aus, was da rauskommt. Am besten erstmal mit dem eigenen Job anfangen, weil da wisst ihr ja euer Gehalt. Und dann könnt ihr mal gucken, wie realitätsnah das ist. Jan, was machst du, wenn das Anforderungsprofil, was da rauskommt, einfach wirklich komplett unrealistisch ist?
dann gebe ich diese persönliche Einschätzung erstmal weiter. Und wenn ich sie irgendwie stützen kann durch Zahlen, Daten oder Fakten, dann gebe ich das zurück. Das ist ja das, was wir vorhin schon mal gesagt haben, Erwartungsmanagement. Jetzt gibt's da aber auch Kunden, die sagen, nö, das ist so, ja. Und jetzt kannst dann so ein bisschen Aussage gegen Bauchgefühl stehen lassen oder, und das ist dann das, was wir ja auch als Dienstleister leisten müssen, das ist auch das, was ich meiner Mannschaft immer wieder mitgeben müsste. So, dann rennen wir los und zeigen, dass es auch unrealistisch ist. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe dann auch manchmal, dass man sagt, okay, jetzt gehen wir los und versuchen das dann auch zu stützen, indem er dann auch einfach 4, 5 Profile zeigt und sagt, schau mal, der eine, den du mir jetzt gezeichnet hast, jo, der liegt da bei 180.000, du bist gerade immer noch bei 65 oder bei 70 oder 85, ist ja wurscht. So, jetzt, wenn du sagst, du willst den haben, dann liegt der da, ja. So, dann muss man den Leuten halt einfach mal zeigen. Das ist klar, das wird nicht nur mit einem Profil passieren, sondern das muss man dann auch mit 2, 3 machen. Und dann zeigt man halt einfach nochmal 2, 3 andere Wege, sage ich mal, wenn es gar nicht geht, und bespricht die dann mit dem Kunden durch, dann muss er sich auch Zeit nehmen.
Jan, vielleicht kommt dir die Situation ja bekannt vor, möglicherweise ja, hat vielleicht schon mal ein Kunde zu dir gesagt, so nach ungefähr 8 Monaten der gemeinsamen Zusammenarbeit, vielleicht suche ich ja doch was anderes, ja, vielleicht brauche ich ja doch keinen Backend-Entwickler, sondern eigentlich einen Frontend-Entwickler und es ist mir jetzt leider erst aufgefallen, was ich damit sagen will, wie gehst du damit um, wenn sich mitten im Prozess plötzlich das Anforderungsprofil einfach komplett ändert?
Kennst du da das Meme vom Hummer, wie er in der Hecke verschwindet?
Yes.
Übrigens habe ich gesehen, dass das kann man mit Lego nachbauen. Das ist mir die Woche auf Instagram gezeigt worden, wie das nachbaut. Nein, das soll es natürlich nicht sein. Aber zu deinem Punkt, um das schon mal mitzugehen, wenn das nach 8 Monaten passiert, dann würde ich alle mal an den Tisch setzen und würde sagen, mach das, was wir hier machen, über grundsätzlich Sinn. Also, deswegen, wir haben auch mal hart definiert, bei uns darf sowas nicht länger als 12 Wochen dauern, um auch eine Stelle besetzt zu bekommen. Also wir wenn sich dazwischen drin mal was ändert, ja, aber grundsätzlich sollten alle, die da an dem Tisch sitzen, mal dieses grundsätzliche Alignment haben, dass man auch in 12 Wochen zur Stelle besetzt bekommt. Das ist mal das eine. Das andere ist, das kann schon mal passieren, ja. Also das sollte nicht die Regel sein, aber das kann natürlich schon mal passieren, wenn man, ich meine, hat ja mittlerweile auch eine Dynamik am Markt und das kann alles passieren, dann sollte man sich als Recruiter auch mal kurz 5 Minuten nehmen und so, weißt du, so zen-mäßig, okay, Reset, aber lass mich nochmal zurückschauen, was haben wir vielleicht falsch gemacht, was haben wir vergessen, lass uns da nochmal hin, ich gehe wieder auf mein Mindmap zurück, kannst du mir nochmal erklären, warum wir jetzt den anderen Ast gehen oder warum sich das jetzt in der Methode oder in der Umsetzung, warum hat sich's verändert oder verschoben, damit ich es auch verstehe, ja, weil ich habe ja auch noch Leute vielleicht im Prozess, denen ich das auch erklären muss, ja, so deswegen ist für mich auch ganz, ganz wichtig gewesen. Und dann arbeiten wir das halt einfach auch wieder ab, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, einfach professionell bleiben. Ich habe lustigerweise vor einer Woche oder vor 2 was aus der Notfallmedizin kennengelernt. Kennt ihr das 10 for 10? 10 Sekunden für die nächsten 10 Minuten. Man nimmt sich 10 Minuten Zeit, setzt sich mit allen, die da jetzt quasi um den Tisch, um den Patienten sehen, komplette Ruhe. Und man schaut sich an, was machen wir die nächsten 10 Minuten, damit der Patient überlebt. Und ich finde diese Methode dann in so einem Projekt, im Recruiting, gar nicht blöd zu sagen, okay, jetzt nehmen wir uns nochmal und vielleicht da 10 Minuten für die nächsten 10 Stunden, so habe ich für mich übersetzt, damit ich die nächsten 10 Stunden im Recruiting das Richtige mache. Lass uns nochmal 10 Minuten hinsetzen und sagen, wo sind wir die letzten 10 Stunden vielleicht falsch gelaufen, damit ich jetzt die letzten 10 richtig laufen kann. So, das wäre für mich der richtige Prozess, das darf mir jetzt dann keiner wegnehmen. Ich will da einen Blog dazu schreiben. Ich finde
okay, Copyright ist on. Ten. Ja, okay.
Leider nicht. Das gibt's zu gut. Deswegen, dann würde ich sagen, das Wichtigste ist mal kurz Ruhe in sich gehen. Das ist ganz normal, das passiert. Zurückschauen, was haben wir vielleicht falsch gemacht? Nochmal die Lage checken und nach vorne schauen und sagen, okay, was sind jetzt die nächsten 3 Schritte, damit das Richtige kommt? Und wenn es so eine Frage ist, wie, wenn ich dir das nächste Profil hinlege, das und das hat, dann bist du immer auf dem gleichen Dampfer, richtig? So, und dann kann ich auch immer die Hand heben, wenn der Fachbereich sagt, passt nicht, dann kann ich immer sagen, passt nicht, weil wir haben ja eigentlich die 3 Punkte besprochen und jetzt hat der Kandidat oder die Kandidatin. So, dann würde ich so vorangehen.
10 for 10, ja, guter Impuls. Weniger Reaktion als mehr reflektierte Aktion, würde ich es jetzt mal nennen, ja. Dahin zu gehen. Okay, ja. Wir nähern uns leider natürlich dem Ende unserer Folge und wie immer möchten wir natürlich am Ende nochmal das jeder auch was mitnehmen kann. Ich denke, es war viel drin zum Mitnehmen. Aber wenn ich jetzt Recruiter bin und dieses Interview hier anhöre, Jan, was kann ich morgen als Recruiter in der Auftragsklärung anders machen und fahre damit gleich schon viel besser als vorher?
Also zwei Punkte, die mir immer geholfen haben, das war das Thema Vorbereitung, also wirklich sich Zeit zu nehmen, sich wirklich das auch wegzublocken und wenn es nur 20 Minuten sind oder eine halbe Stunde, wirklich Deep Work-mäßig zu sagen, eine halbe Stunde nehme ich mir für diese Stelle, um diese drei Punkte abzuklappern. Ja, dann das ist schon mal das eine. Und das andere, was mir immer geholfen hat, ist auch wirklich, das erarbeitet man sich dann peu à peu, dieses Standing beim Fachbereich oder beim Kunden, Erwartungsmanagement zu betreiben. Wirklich zu sagen, pass auf, das wird passieren, schau mal her, ich habe mir diese Zahlen geholt, damit du es einordnen kannst, ich mache das für dich richtig. Da gehört auch für mich dazu, dass man mal nochmal die Rollen miteinander klärt. Schau mal, was du von mir erwarten kannst. Ich werde das tun im Projekt, dafür brauche ich aber auch das von dir im Projekt. Und auch das habe ich früher ganz hart auf Flipcharts geschrieben. Ja, dass ich wirklich geschrieben habe, das ist deine Rolle, das ist meine Rolle, und wir machen so eine Ampel gemacht und habe gesagt, pass auf, die Ampel kann auch mal auf Orange gehen und dann geht sie vielleicht auch mal auf Rot und dann unterschreiben wir das genau auf Rot, also wie Basti seinen Kopf heute. So, das hat immer geholfen, das ist kein großes Hexenwerk, ja, sich mit hinzusetzen und zu sagen, hey Basti, ich will das Gleiche wie du, und zwar die Stelle in der bestmöglichen Qualität besetzen, weil wir ja beide für die Grüne 3 oder beide für die LEW arbeiten, deswegen, wir haben ja das gleiche Ziel, was sind deine drei Punkte, was sind meine drei Punkte, in meiner Rolle tue ich das, in deiner Rolle tust du das, wir setzen beide einen Servus drunter, cool. So kommt man innerhalb von 10 Minuten voran.
Also, nehmt euch Zeit und definiert eure Rollen, würde ich mal sagen. Und last but not least natürlich, lieber Jan, das soll kein Werbeblock werden, aber einfach die Frage, die wir allen natürlich stellen, hey, wenn man mehr von dir wissen will, lesen will, hören will, wo findet man dich in der Regel?
Am allermeisten tatsächlich, da teile ich auch am meisten auf LinkedIn. Einfach Jan Havlicek, der stellt mir gerne eine Kontaktanfrage.
Den Namen kriegt ihr in den Shownotes, damit ihr den richtig schreiben könnt.
Ja. Wie man spricht.
Mit TSCH.
Ja, gibt's auch, aber das ist der eingedeutschte Havlicek. Das ist tatsächlich WLEK ist der True Master.
Egal ob mit CZ oder mit TSCH, es war uns ein Fest. Vielen, vielen Dank, lieber Jan, und Servus, bis zum nächsten Mal.
Servus, bye bye.